Lebt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Mit dem Wochenspruch möchte ich Sie heute ganz herzlich begrüßen. Schön, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben, trotz Regen, trotz Urlaub. Man würde sich im Urlaub ein anderes Wetter wünschen, aber dennoch sind Sie gekommen und das ist schön. Und das Licht, habe ich so gedacht, als ich heute Morgen aus dem Fenster guckte, auch das Licht, das leuchtet durch die Dunkelheit, durch die Finsternis und auch durch den Regen. Und das finde ich eigentlich sehr mutmachend. Wir feiern heute das Abendmahl. Wir wollen gemeinsam an den Tisch Gottes treten. Und ich möchte jetzt zu Anfang Wort Gottes lesen und ich möchte Sie bitten, dazu aufzustehen. Ich lese aus Matthäus 6, die Verse 24 bis 34. Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Darum sage ich euch, sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet. Auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an, sie säen nicht. Sie ernten nicht, sie sammeln nicht in der Scheune und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr als sie? Wer ist unter euch, der seines Lebens Länge eine Spanne zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Felde, wie sie wachsen, sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras auf dem Felde so kleidet, das doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen? Was werden wir trinken? Womit werden wir uns kleiden? Nach dem allen trachten die Heiden, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles zufallen. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass wir wissen können, dass du derjenige bist, der alles in seine Hand hält. Dass es nicht darauf ankommt, was wir erreichen, was wir erwirtschaften, sondern dass es darauf ankommt, dass wir mit dir in Beziehung geraten, dass wir eine Beziehung mit dir haben. Und ich danke dir, dass wir uns dann auch so um das Tägliche, das Alltägliche, keine Sorgen zu machen brauchen. Ich lobe und preise dich dafür, dass wir wissen, dass du da bist und für deine Gegenwart. Amen. Bitte nehmen Sie wieder Platz. Wir singen unser erstes Lied, Unser Vater in dem Himmel. Und sammeln dabei die Kollekte ein.
Oh. Ich weiß, ich bin überraschend früh dran mit der Predigt. Das liegt daran, dass ich jetzt gleich nach der Verkündigung nach Holzwickede fahre in unsere Tochtergemeinde. Da ist die Verkündigung ausgefallen, das heißt der Prediger, und deswegen werde ich nachher gleich dahin fahren. Nicht, dass ihr überrascht seid, wenn ich dann den Raum verlasse. Ja, Predigttext für den heutigen Sonntag ist Lukas 20. Ihr habt den auf euren Zetteln vorliegen, auch mit der kleinen Gliederung dazu. Lukas 20, 1 bis 8. Da lesen wir: Eines Tages lehrte Jesus wieder im Tempel und verkündete dem Volk die gute Nachricht. Da kamen die führenden Priester, die Gesetzeslehrer und auch die Ratältesten und fragten: Sag uns, woher nimmst du das Recht, hier so aufzutreten? Wer hat dir die Vollmacht dazu gegeben? Jesus antwortete ihnen: Auch ich will euch eine Frage stellen. Sagt mir, woher hatte der Täufer Johannes den Auftrag zu taufen? Von Gott oder von Menschen? Sie überlegten: Wenn wir sagen, von Gott, dann wird er fragen, warum habt ihr dann nicht Johannes geglaubt? Wenn wir aber sagen, von Menschen, dann wird uns das Volk steinigen, denn alle sind überzeugt, dass Johannes ein Prophet war. So sagten sie zu Jesus, dass sie es nicht wüssten. Gut, erwiderte Jesus, dann sage ich euch auch nicht, wer mich bevollmächtigt hat. Ein eigenartiger Dialog zwischen Jesus und den Schriftgelehrten und den Pharisäern, und vielleicht, so würden wir spontan denken, auch eine vertane Chance. Aus welcher Autorität tust du das? Und jetzt hätte doch Jesus so richtig loslegen können, vom Vater erzählen, von seiner Gottessohnschaft. Hätte mal so richtig auf den Putz hauen können, alle Theologie rauslassen. Und stattdessen antwortet er mit einer Gegenfrage. Und das Ganze endet, dass er sagt: Gut, dann sage ich euch auch nicht, wer mich bevollmächtigt hat. Vertane Chance. Was ist dieser Situation überhaupt vorausgegangen? In den Versen zuvor lesen wir, Kapitel 19, 45 folgende, dass Jesus in den Tempel gegangen war und hatte dort in dem Tempel ziemlich aufgeräumt. Er war hingegangen, hatte die Tische der Geldwechsler umgestoßen, hatte die Leute herausgetrieben aus diesem Vorraum des Tempelbezirks und hatte ihnen gesagt: Ihr habt aus dem Gebetshaus meines Vaters eine Räuberhöhle gemacht. Und das ist der Hintergrund, weshalb ihn jetzt die Pharisäer und die Schriftgelehrten fragen und auch die Ratsältesten, die ja nicht schlecht verdienten an dem ganzen Geschäft, die ihn also jetzt fragen: Mit welchem Recht, aus welcher Autorität heraus kannst du so etwas tun? Sag uns, woher nimmst du das Recht, hier so aufzutreten? Und Jesus beantwortet diese Frage mit einer Nichtbeantwortung der Frage. Die Hohepriester, die Schriftgelehrten, die Ratsältesten, sie sahen die Autorität bei sich. Und sie hatten auch gute Gründe dafür. Für sie sprach die Überlieferung des Alten Testamentes. Für sie sprach die Weihe, also die Einsetzung in ihren Hirtendienst, in ihr religiöses Amt. Und die Ratältesten waren auch irgendwie in diese Position gekommen. Für sie sprach auch ihre große Vorbildung. Für sie sprach ihre Macht. Und für sie sprach die Tradition. Alles Argumente auf ihrer Seite. Und da kommt Jesus daher und sie fragen ihn fassungslos: Mit welcher Autorität tust du das? Weder bist du geweiht, noch bist du von höherer Bildung, noch hast du besondere Macht, noch stehst du in irgendwelcher Tradition. Mit welcher Autorität maßt du dir dieses Verhalten an? Du hast doch nichts vorzuweisen. Und tatsächlich, Jesus hat all das, was hier diese Männer für sich anführen, nicht vorzuweisen. Und dann fragt Jesus nach dem Johannes. Und mit dieser Frage nach Johannes, dem Täufer, bringt er die Frage, die ihm gestellt ist, auf den Punkt. Es ist nämlich die Frage nach seiner Autorität. Die Frage nach der Vollmacht ist die Frage nach der Autorität. Denn zu sagen, Johannes Taufe sei von Gott gewesen, das hätte die Schriftgelehrten unter dessen Autorität gestellt. Hätten sie gesagt, ja, Johannes der Täufer war zu taufen von Gott beauftragt, dann wäre klar gewesen, Johannes der Täufer hat die Autorität, dem müssen wir uns unterstellen. Aber Johannes der Täufer wies wiederum selber auf Jesus hin und sagte, ich bin nicht mal wert, ihm die Schnürsenkel zuzuschnüren. Und damit war das Dilemma der Pharisäer klar und ausgesprochen, wenn ihr den schon nicht anerkennt, wie dann mich? Aber wenn er ihn anerkennt, dann mich erst recht. Aber meine andere Frage, weshalb halten wir überhaupt so sehr nach Autoritäten Ausschau? Warum suchen wir überhaupt nach unbestreitbarer Gewissheit? Ich glaube, wir suchen danach, weil wir einen Anfang erhalten wollen. Und das hat etwas mit dem Wort Autorität zu tun. Das bedeutet es nämlich, einen Anfang erhalten. Das ist es, was wir brauchen. Das ist es, was wir in der Autorität suchen. Das ist es, wir wollen auf festem Grund stehen. Und meist fordern Autoritäten Unterwerfung. Und viele folgen dem gerne, denn das setzt einen Maßstab, auf den man aufbauen kann. Und für den man zugleich nicht selbst eigenverantwortlich ist. Man kann sich fragen, weshalb ausgerechnet so viele ruchlose Despoten Anhänger finden, auf der ganzen Welt und in jeder Zeit. Die ruchlosesten Menschen finden häufig die meisten Anhänger und Nachahmer. Tyrannen und Verbrecher gehören dazu. Und weshalb finden andererseits vorbildliche Menschen, etwa der gewissenhafte Beamte, der ehrliche Unternehmer oder die Mutter Teresa, warum finden diese Menschen so wenig Nachahmer? Vermutlich, weil sie keine Unterwerfung verlangen. Vermutlich, weil sie keine Unterwerfung verlangen, sondern Nachahmung ihres Beispiels. Und das delegiert die eigene Verantwortung nun nicht weg auf den Bösewicht, sondern fordert uns auf, selber im Licht zu stehen, wie wir das in dem Eingangswochenspruch hörten. Lebt als Kinder des Lichts in dieser Welt. Vorbildhafte Menschen fordern uns heraus, genauso zu leben. Und deswegen finden sie, glaube ich, so wenig Nachahmer, während die Despoten viele finden. Das kann man wunderbar immer alles auf sie delegieren. Vorbildhafte Menschen sind vielen unheimlich und darum das Bemühen, ihnen irgendeinen schwarzen Fleck auf der weißen Weste nachzuweisen. Aber Jesus lehnt jede falsche Autorität ab. Und mit dem Hinweis auf Johannes den Täufer zeigt er, wie wirkliche Autorität zustande kommt, ohne Gewalt, ohne Macht, Tradition und Gesetz. Was die Pharisäer anzuerkennen verweigern, ist Jesu Autorität, die aus seiner Überzeugungskraft geboren ist, aus der Überzeugungskraft seiner Person. Was sie zu weigern, sich anerkennen, das ist die Autorität Jesu durch seine Liebe und Gottverbundenheit. Auch wir, meine ich, halten nach Autoritäten Ausschau. Gerade in dieser Zeit, in so einer sehr unsicheren Zeit, wie wir es zurzeit erfahren, erleben, auf den Finanzmärkten und sonst wo. Wie sehr sehen wir uns doch nach jemandem, der führt, der klar ist, der heute nicht dies sagt und morgen schon wieder was anderes. Auch wir halten nach Autoritäten Ausschau. Denn wir sind, zweiter Gedanke, auf der Suche nach Gewissheit. Und man kann die eigene Ungewissheit, damit kann man auf vier Weisen umgehen. mindestens auf 4 Weisen. Man kann die eigene Ungewissheit leugnen. Etwa, dass wir sagen, naja, schlechte Zeiten gab es schon immer und im Mittelalter war es auch nicht besser und Zweite Weltkrieg war auch nicht so prall. Also Ungewissheit, die leugnen wir mal, die gibt es ja eigentlich gar nicht. Zweiter Umgang mit der Ungewissheit ist, sie einfach zu ignorieren. Da sagen wir, naja, Ungewissheit stört, also lenke ich mich ab. Ich beschäftige mich mit allen möglichen Trivialitäten. Und diese Trivialitäten, und da muss man nur mal abends den Fernseher einschalten oder auch schon mittags, das ist unglaublich. Da hüpfen irgendwelche Mädchen mit freiem Bauchnabel rum und alle Menschen finden das irgendwie klasse. Total unterhaltsam. Menschen befeinden sich, keifen sich an, machen irgendwelchen Unsinn, alle sind dabei. Ungewissheit ignorieren. Das Dritte, mit der Ungewissheit umzugehen, ist, sie zu transzendieren. Das ist vielleicht mehr so die Art mancher Christen, dass wir sagen, naja, später wird alles gut. Klar, hier ist Ungewissheit alles nicht so in Ordnung, aber später im Himmel, da wird alles gut. Und die vierte Art, mit Ungewissheit umzugehen, das ist, sie zu individualisieren. Dass wir sagen, naja, Ungewissheit stimmt schon, aber mir geht es ja gut. Ich lebe ja nicht in Ostafrika. Und ich habe auch noch meine Arbeit. Mir geht es sehr gut. Und ich habe mein Geld in Gold angelegt. Ungewissheit leugnen, ignorieren, transzendieren oder individualisieren. 4 Wege heutiger Zeit auf der Suche nach Gewissheit. Und kein religiöses Argument vermag uns Gewissheit zu geben. Das macht die Sache besonders schwierig. Kein religiöses Argument vermag uns Gewissheit zu geben, denn das Endliche kann nicht das Unendliche begründen. Es kann weder Gott noch die Ewigkeit beweisen. Und zugleich sind uns 2 Dinge unabweisbar gewiss. Wir sind uns dessen bewusst, dass das Leben und der Tod von uns fordern, zu sein, was wir sein sollen. Das Leben und der Tod fordert von uns zu sein, was wir sein sollen. Und das andere, wir fühlen uns durch diese Forderung überfordert und verurteilt, weil wir nicht sein können, was wir gerne sein wollen. Und das nehmen wir uns selber übel und verurteilen uns selbst. Und diese Selbstverurteilung lässt uns bald verzweifeln. Es lehnt uns aber auch gegen die Autorität Gottes auf. Jesus führte ein Leben, das die Pharisäer erschrecken ließ. Denn sie konnten an ihm nichts finden, was der Menschlichkeit und der Liebe widersprach. Und so fanden sie an ihm nichts, das zu kritisieren werde. Und das machte sie ganz ratlos und das machte sie sehr wütend. Sie fanden an ihm nichts zu kritisieren, aber sie fanden an ihm allerdings manches, was ihre Lehre und ihre Vorschriften widersprach und was dem entgegenstand. Aber Jesus war zugleich so überzeugend anders, dass man sich darüber eigentlich nur ärgern konnte oder sich ihm anschließen, um von ihm zu lernen. Und das, ihr Lieben, ist auch unsere Situation. Ich glaube, manche ärgert sich auch furchtbar über Gott, weil der ist so unangreifbar. Und wenn wir in seinem Sohn Jesus Christus sehen, wer Gott ist, dann kann man sich über den ärgern. Und das rührt daher, weil wir selber so nicht sind. Dann kann man sich dem Jesus anschließen und sagen, ich will dir folgen, ich möchte mein Leben nach dir ausrichten. Ich anerkenne deine Autorität. Oder wir lehnen uns dagegen auf und sagen, mit dem ganzen Unsinn will ich nichts zu tun haben. Ich bin davon überzeugt, wir finden Gewissheit für unser Leben, auch in gerade dieser ungewissen Zeit, finden wir Gewissheit nur, wo wir uns auf die Autorität Jesu einlassen. Solange wir auf unsere rationalen oder auch irrationalen Erfahrungen schauen und auch auf unsere religiöse Gewissheit als auf unseren Besitz blicken, sobald wir das tun, entdecken wir ihre Schwäche und ihre Anfälligkeit für jeden kritischen Gedanken, für alle schwankenden Gefühle. Es gibt uns keinen Halt. Wir kommen ins Schleudern, denn wir haben an uns keinen festen Stand und Halt und wir finden ihn auch nicht bei anderen Menschen. Wir entdecken auch den geringen Grad von Wahrscheinlichkeit, den unsere Gedanken zu der Gottesidee und der Wirklichkeit unseres Gottes haben. Wir entdecken die Widersprüche auf der Gefühlsebene unseres religiösen Lebens. Und wir entdecken unser Hin- und Herschwanken zwischen starkem Vertrauen und erbärmlichen Zweifel. Und all das gibt keine Gewissheit, sondern verstärkt das Gefühl der Unruhe. Die Pharisäer, die Ratsältesten und die Schriftgelehrten sahen daneben aber auch noch etwas anderes. Sie sahen Jesus und sie hörten, was er sagte, wie er über das Leben im Allgemeinen und über das ihre im Besonderen urteilte. Und sie mussten ihm darin Recht geben. Und was ist unerträglicher, als dass wir unseren Kritikern in ihrem Urteil Recht geben müssten? Nicht, das ist doch so der Super-GAU. Wenn dir irgendjemand etwas sagt und du denkst, bitter, ey, das ist ja richtig doof, und er hat Recht darin. Die allermeisten Menschen bemühen sich dann um Verteidigung. Und das Sprichwort, wer sich verteidigt, klagt sich an, ist nicht dumm, denn es hat viel Wahrheit. Wo die Kritik trifft, werden wir angebrannt. Wo wir dem Urteil zustimmen müssen, ihm Recht geben, das ist für uns ganz unerträglich. Und da werden uns die Kritiker sehr schnell zu Feinden in unseren Herzen. Und so kann es uns auch mit Jesus gehen, wenn wir sehen, dass unser Leben seinem Maßstab gegenüber in Unordnung liegt. Und vielleicht geht es dir derzeit so, dass du sagst, mein Leben steht dem Maßstab Jesu gegenüber in Unordnung. Und dann? Was können wir dann tun? Wie kommen wir heraus aus dieser Zwickmühle zwischen unliebsamer Zustimmung und eigenem Anspruch? Ich meine, beim Hinschauen auf Gott wird uns klar, dass all die Unzulänglichkeiten unserer Erfahrungen bedeutungslos sind. Wenn wir auf Jesus, wenn wir auf Gott schauen, dann wird mir klar, dass alle Unzulänglichkeit meiner Erfahrung bedeutungslos sind. Und ich sehe, dass mein Aufbegehren gegen Jesus, gegen seine Autorität mich weder glücklich macht noch Freiheit bringt. Es macht mich auch nicht zufrieden. Es lässt mich auch nicht mit mir selbst zufrieden sein. Und vielleicht geht's dir genauso. Das Aufbegehren gegen Jesus, gegen seine Autorität, gegen sein Gebot macht dich weder glücklich, noch bringt es dir Freiheit, noch schenkt es dir Frieden. Sehen wir Jesus, sehen wir ein, dass er eben nicht Objekt unseres Urteils ist, sondern dass er seinerseits unser Leben beurteilt, unsere Lebensführung in die Mitte unserer Existenz stellt und dass er uns da trifft, weil er uns genau im Leben abholt und nicht in der Theorie unserer Gedanken über Gott. Und das steht letztlich hinter der Frage nach Jesu Vollmacht. Wenn er Vollmacht hat, dann hat er Autorität und dann gilt es, auf ihn zu hören. Mit anderen Worten, Jesus sagt, entweder ihr macht euer Theater im Tempel da weiter, oder ihr folgt mir nach. Das ist die Alternative. Und das haben die Menschen damals begriffen. Die waren ja helle, die waren ja nicht auf den Kopf gefallen. Und ich glaube, für uns gilt es heute, das Gleiche zu begreifen. Entweder wir spielen Theater in unserem Leben und im Glauben, oder wir hören auf ihn und folgen ihm. Und das führt mich zu meinem dritten und letzten Punkt, dem Freisein in Bindung. Ich meine, Freisein in Bindung bedeutet weder völlige Beliebigkeit noch Unterwerfung. Wenn wir Jesus folgen, dann heißt es nicht, dass wir beliebig sind in dem, was wir tun und lassen. Es heißt aber auch nicht, dass wir uns ihm unterwerfen und seiner Diktatur, sondern Bindung an den, der unser Vertrauen dient. Das heißt für mich Nachfolge Jesu. Bindung an den, der mein Vertrauen verdient. Das Wagnis ist, sich auf Jesus und auf seinen Lebensentwurf einzulassen. Und auch da nochmal die Lesung, die wir eingangs hören, sorgt euch nicht. Das hat doch so viel damit zu tun, dieses Wagnis nicht zu wagen, es zu verweigern und zu sagen, nein, dieses Leben des Vertrauens, des Sich-Nicht-Sorgens, das kriege ich einfach nicht hin. Autorität, die wir bei Jesus finden, kennt dabei keine letzte objektive Antwort. Und das liegt daran, weil Gott Geist ist. Und der ist nicht dingfest zu machen. Und das verunsichert uns auch wieder. Die Autorität Jesu führt uns deshalb zu einer Freiheit, die Paulus die Freiheit der Kinder Gottes nennt. Und das ist nichts anderes als frei sein in der festen Bindung an Jesus. Die Freiheit der Kinder Gottes nennt das Paulus. Denn wo der Geist des Herrn ist, sagt er, da ist wirkliche Freiheit. Und da ist dann auch Autorität, nämlich eine solche, die uns überzeugt, die Freiheit in der Bindung an Jesus zu suchen. Und diese Freiheit, diese Autorität Jesu, die wird am Kreuz offenbar. Merkwürdig, dass gerade am Kreuz, wo sich Jesus aller Macht entäußert, seine Autorität deutlich wird. Denn das Kreuz macht ja klar, dass er sich aller Sicherheit begibt. Dass er sich selbst sogar nicht mehr um sein eigenes Leben sorgt und auch nicht um das, was danach kommt, sondern, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und das kann Jesus tun, das konnte er tun, weil er seinen Anfang und sein Ende im Vater, in dem einen und in der letzten Autorität gefunden hatte. Aber was ist, wenn ich einen großen, wenn ich einen unverzeihlichen Fehler gemacht habe? Gestern haben wir 50 Jahre Mauerbau dieses schlimmen Ereignisses gedacht. Was ist mit den Menschen, mit den Todesschützen, den Grenzsoldaten, die dies, was sie da getan haben, als einen unverzeihlichen Irrtum begreifen. Einen unverzeihlichen Fehler, den sie gemacht haben, weil sie falscher Autorität folgten. Was ist mit den vielen Menschen doch, die der Stasi mitgearbeitet haben, die vielleicht den Freund, den Nachbarn ausspionierten, vielleicht den eigenen Ehepartner als IM? Und was ist mit den vielen Mitläufern? Ich glaube, dass sehr viele dieser Menschen dies als einen großen, unverzeihlichen Fehler ansehen. Und ich bin auch davon überzeugt, dass sehr viele Menschen an dieser Last bis heute leiden. Gestern hatte ich ein Telefonat. Es rief mich jemand an, überraschend, und erzählte, eine 40-jährige Frau ist schwanger geworden. Und Fruchtwasseruntersuchung und so fort. Und die Ärzte sagen ihr, ja, mit höchster Wahrscheinlichkeit wird ihr Kind behindert sein. Deswegen empfehlen wir die Abtreibung. Die Frau hat das Kind abtreiben lassen. Und ist jetzt in tiefe Depression gestürzt. meidet alle Sozialkontakte, kann kaum mehr oder gar nicht mehr zur Arbeit gehen. Und das Leben geht nicht einfach so weiter, wie er hofft. Nach der Abtreibung mache ich so weiter wie gehabt. Nicht, dass da kein Mann wäre, nicht, dass da keine Familie wäre oder Großeltern, die sich auf das Kind gefreut hätten. Aber sie hielt dem nicht stand. Und dann jetzt der Gedanke, oder vor der Abtreibung der Gedanke, ein behindertes Kind, ich bin völlig gebunden, eine unglaubliche Belastung, die da auf mich zukommt, die ungezählten Einschränkungen. Und wie soll ich mich dazu verhalten? Ich denke, das Drama bei diesen Abtreibungen dieser Art, bei Abtreibungen überhaupt, ist, dass du, wenn du ein behindertes Kind hast, du immer noch was tun kannst. Du kannst dich jeden Tag neu dazu verhalten. Auch wenn es mühsam ist, du kannst etwas tun. Aber ganz anders ist es, mit einem unverzeihlichen Fehler zu leben. Mit dieser großen, mächtigen Schuld. Denn diese mächtige Schuld, dieser unverzeihliche Fehler ist ebenfalls jeden Tag neu da. Und dagegen kannst du nichts mehr tun. Kannst nicht Hand anlegen, kannst dich nicht kümmern, bist völlig ohnmächtig. Bist allein mit deiner Schuld. Und so einfach weitermachen geht eben nicht. Und man kann dir Autorität auch nicht auf die Ärzte schieben und sagen, ja, die haben ja so einen dummen Rat gegeben. Ich weiß nicht, ob ihr Lebenssituationen kennt dieser Art, wo ihr sagt, da habe ich etwas unverzeihlich Böses getan. Etwas, was ich mir selbst nicht vergeben kann. Und dann merken wir haben nicht die Autorität. Wir haben nicht die Autorität, uns selbst zu vergeben. Wir haben nicht mal die Autorität, uns selbst zu beruhigen. Und wir haben auch nicht die Autorität, uns selbst vergessen zu lassen. Mit welchem Recht tust du dies? Fragen die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die Ratsältesten, fragen wir Jesus. Und ich denke, die letzte Autorität Jesu ist, dass er sie bewiesen hat in seinem Tod, in seinem Sterben für uns. Die letzte Autorität Jesu ist, dass er der ist, der uns vergeben kann. Er hat die Autorität, wir haben sie nicht. Die Autorität Gottes und seines Sohnes Jesus Christus ist die Erlösung von unserer Schuld. Christus allein hat diese Autorität. Er ist der Grund, der uns wieder Halt gibt. Und wenn du ihn fragst, vielleicht in diesem Gottesdienst, woher nimmst du diese Autorität? Dann sagt er dir, meine Autorität ist beglaubigt durch mein Leben und beglaubigt durch meinen Tod. Und Jesus lädt dich ein, dich ihm seiner Autorität zu unterstellen und anzuvertrauen. Nur er hat die Macht, dich von deiner Schuld zu erlösen, von dem, was jeden Morgen wieder mit dir aufwacht. Christus ist wirklich unser Friede und unsere Freiheit. Und wenn ihr gleich zum Abendmahl kommt, dann wünsche ich euch dies, dass ihr im Brot und Wein erkennt. Christus ist wirklich mein Erlöser, der mich frei macht, der die Autorität hat. Er ist mein Gott und mein Herr. Amen.
Wir haben jetzt einen Moment der Stille, um nochmal über das, was Pastor Arne Völke gesagt hat, nachzudenken. Und vielleicht kann jeder selber auch nochmal seine Beziehung zu Jesus Christus diesbezüglich reflektieren. Wir wollen jetzt zusammen das Abendmahl feiern. Und was mir zum Abendmahl aufgefallen ist, ist, dass Jesus Christus diesen Tisch bereitet hat. Nicht wir für ihn, sondern er für uns. Er ist für uns gestorben. Sein Blut ist geflossen. Er hat seinen Leib für uns gegeben. Und er hat diesen Tisch hier bereitet. Und wir brauchen jetzt eigentlich nur noch zu kommen. Der gesegnete Kelch, ist der nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi? Und das Brot, das wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi? Dann ein Brot ist es, so sind wir viele, ein Leib, weil wir alle an einem Brot teilhaben. Amen. Wer jetzt nicht von sich sagen kann, dass er in Gemeinschaft mit Jesus Christus lebt und Jesus Christus für ihn persönlich gestorben ist, der möge dann bitte sitzen bleiben und am Abendmahl nicht teilnehmen. Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und sprach: Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Herr Jesus Christus, es ist eine große Sache, dass du ans Kreuz gegangen bist, dass du für uns gestorben bist. Ich danke dir dafür. Ich danke dir dafür, dass du an Beziehungen interessiert bist, dass du Beziehungen zu uns haben möchtest. Ich danke dir, dass wir dir vertrauen können, dass du derjenige bist, der unser Leben führt, auch in die richtige Richtung. Ja, Herr, und du siehst, wo wir Vergebung brauchen, wo vielleicht Sünde ist. Und ich danke dir, dass wir damit zu dir kommen können, dass wir damit auch in diesem Abendmahl zu dir kommen können. Amen. Wir werden das jetzt so machen, die Helfer darf ich schon mal nach vorne bitten, dass sie bitte durch die Seitengänge nach vorne kommen und durch die Mitte dann wieder, danke Herr Rolfing, und durch die Mitte dann wieder auf ihre Plätze und dann in einem erst das Brot und dann den Wein nehmen. Wir werden am Anfang ein bisschen besinnlichere Musik haben und dann wird diese Zeit nahtlos in die Anbetungszeit übergehen. Ja. Bitte kommen Sie nach vorne. Thank you.
Jesus, lover of my soul. Jesus, I will never let you go. You've taken me from the miry clay, set my feet upon the rock, and now I know I love you. I need you. Though my world will fall, I'll never let you go. My Savior, my closest friend, I will worship you until the very end. Jesus, lover of my soul. Jesus, I will never let you go. You've taken me from the miry clay. You set my feet upon the rock. Now I know.
bitte Sie, stehen zu bleiben. Wir wollen gemeinsam das Vaterunser beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bitte nehmen Sie wieder Platz. Die Veranstaltung der kommenden Woche können Sie dem Gottesdienstmanuskript entnehmen. Ich möchte darauf hinweisen, dass Arne Völke nächste Woche im Urlaub ist. Am 4. September findet ein Einschulungsgottesdienst bei uns in der Gemeinde statt. Es sind auch herzlich befreundete Kinder, die vielleicht jetzt neu in die Schule kommen, eingeladen. Und am 4. September, der gleiche Sonntag, ab 17 Uhr, offener Garten bei Familie Lanske. Wer noch was mitbringen möchte, Salate, Soßen, meldet sich bitte bei Lanskes. Rainer, vielleicht kannst du mal kurz aufstehen. Es gibt auch heute wieder nach dem Gottesdienst die Möglichkeit, hier unter den Palmen für sich beten zu lassen. Wenn Sie Anliegen haben, wenn Sie das Thema vielleicht angesprochen hat von heute und da konkrete Fragen haben oder nicht so genau wissen, wie das mit dem Glauben gehen kann, haben Sie die Möglichkeit, hier mit Mitarbeitern zu sprechen und zu beten. Wir wollen uns nun unter den Segen Gottes stellen und ich bitte Sie, dazu aufzustehen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. So segne euch der allmächtige Gott. Amen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag trotz des Regens.